Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Der heutige Koan-Fall stammt aus dem Katoshu, Fall 281. Der Klang des Holzes ist nicht etwas anderes. Eines Tages, als Yong Ming Yan Shu in der Versammlung der Mönche bei Tian Tai De Shao war, arbeitete er mit den Mönchen. Als er hörte, wie etwas Feuerholz auf den Boden fiel, hatte er ein klares Erwachen. Er sagte: Der Klang des Holzes ist nicht etwas anderes. Meine Umgebung ist nicht außerhalb der Dinge. Berge, Flüsse und die große Erde, alle offenbaren des Dharma-Königs Körper. Zhu Tang bemerkte: Wie einem mittellosen Schüler die Nutzung der kaiserlichen Bibliothek ermöglicht wird, hat Yong Ming alles, was er sich wünscht, und ist vollkommen zufrieden. Aber in seinem Vers gibt es ein Wort, das dennoch nicht ganz richtig ist. Ja, diese Geschichte, die da mit dem Feuerholz, was auf den Boden fällt, geschildert wird, die bringt mich selbst auch so in Verbindung mit meinem eigenen Verhältnis zum Feuer. Wir haben jetzt die kalte Jahreszeit und ich heize mein Haus jetzt vor allem mit meinem Kaminofen. Vor meinem Haus liegt ein großer Holzstapel, der sich schon so ein bisschen vermindert hat. Und da fällt auch ab und zu mal klack ein Stück Holz einfach auf den Boden und macht auf diese Weise auf sich aufmerksam. Dann hebe ich es auf und sehe, es ist von Holzkäfern durchbohrt. Lauter Löcher sind da drin. Und schau mir das Stück nochmal an, wie das gewachsen ist und wie seine Gegenwart jetzt dem Feuer zustrebt in meinem Kaminofen. Und ich trage diese Stücke, die da vor meinem Haus liegen, mit einem Korb rein, den ich gerade ganz gut schleppen kann. Und dann füttere ich damit mein Feuer und habe festgestellt, wie wichtig es ist, dass die Ascheschicht darin dick genug ist in dem Kaminofen, damit sich die Glut auch über Nacht und über längere Zeiten da hält. Das habe ich auch in Japan erlebt, wo größere Versammlungen stattgefunden haben mit irgendwelchen Würdenträgern. Und da wurden so große, tönerne Keramikgefäße aufgestellt mit einem runden, breiten Rand. Und in diesen Keramikgefäßen drin war Asche und in der Asche glühte etwas. Holzkohle, ja. Und man hörte sie knistern und man konnte sie nicht so direkt sehen, weil halt sehr viel Asche drumherum war. Und man spürte die Wärme, die davon ausging und strich immer wieder so, während es draußen eisig kalt war, an diesem Rand der Tongefäße entlang und konnte die Unmittelbarkeit der Wärme erleben und wie angenehm das ist. Wenn ich in meinen Kaminofen schaue und sehe, wie die Holzscheite so nach und nach verbrennen und auch verglühen, dann bin ich immer wieder überrascht, dass dieser Anblick des Vergänglichen so ungemein beruhigend wirkt. Man könnte ja auch entsetzt sein, wie schnell so Holz darin vergeht. Aber wenn ich da reinschaue, dann bin ich wie in tiefer Meditation. Ich schaue einfach auf die Glut, das Spielen des infraroten und roten Lichts, je nachdem, wie die Zugverhältnisse da in dem Ofen sind. Auf jeden Fall wirkt die Glut immer sehr belebt und vielfältig und knackt und knistert vor sich hin. Ab und zu erheben sich Flammen, aber dann wieder ist es mehr so das rote Glühen. Und ich sitze davor und schaue da rein und könnte stundenlang zuschauen. Wenn mich nicht das sogenannte normale Leben rufen würde. Mein Aufgabenzettel liegt irgendwo auf meinem Schreibtisch daneben und da habe ich mir einige Dinge aufgeschrieben, die so meine kleinen Baustellen im Alltag sind und die dann irgendwie sich bemerkbar machen und bedient werden wollen. Und da sehe ich eine große Versuchung, aus diesem Space, der zwischen mir und dem Feuer entstanden ist, so herauszufallen. Herauszufallen in die Welt des Funktionieren-Müssens. Die Welt, wo man nicht in der Welt ist, sondern über der Welt. Denkt. Man denkt darüber. Man ist nicht in der Welt drin. Man denkt, ah, das muss noch geschehen, das muss noch, das. Wie schaffe ich das alles? Und so weiter. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der dieser Habitus weit verbreitet ist. Wir sind alle Kalenderknechte und Uhrensklaven, werden herumgeschickt von unseren Terminen und verlieren dabei so das Gefühl, dass wir doch eigentlich Ausdruck des Unendlichen sind. Also, es kommt einem gar nicht mehr in den Sinn. Ja. Und das ist traurig, weil ich bemerke, wenn dieser Zustand eintritt, dass es durch mich handelt und nicht ich mit meinen Konzepten und Absichten und allem, dass das mir Kraft gibt, während das andere mir unter Umständen Kraft nimmt. Und deshalb suche ich schon seit längerem nach Wegen, in diesem Zustand zu bleiben, dass mein Wirken bestimmt ist von dem Es-Wirken. Nicht ich tue das, sondern es. Und ich versuche das zu beobachten, ob es wirklich an dem ist oder ob ich mir da was vormache. Und ich mache mir da manchmal was vor. Dann bin ich überhaupt nicht der Zen-Adept, sondern dann bin ich irgendein Getriebener von irgendetwas. Steuererklärung für die Bonn-Stiftung, Kreditaufnahme für einen schwierigen Mietprozess der Stiftung, wo ich einen Vergleich schließen muss über Unsummen, denke ich, die ich gar nicht auf den Stiftungskonten habe. Also, das kann mich bis in meine Träume verfolgen, dass ich nicht weiß, wie ich als Stiftungsvorstand bin, ich in der Rolle nicht des S, wie ich mich dazu verhalte. Also, da bricht dann der Alltag mit seiner gnadenlosen Unmeditativheit aus der Wirklichkeit heraus, ja. Und dann brauche ich wieder mindestens eine morgendliche Sitzrunde, um mich einzukriegen und wieder dieses strömende Fließen zu spüren und damit in Kontakt zu kommen, was ich eigentlich lieber hätte. Und ich sehe, dass mich auch die umgebenden Umstände anspringen in ihrer Art der Unerträglichkeit, seien es nun die Kriege oder sei es nun das komische Verhalten unserer Gesellschaft gegenüber den Herausforderungen, die Natur zu heilen, zu befrieden, mit ihr zu kooperieren. Immer wieder stoße ich darauf, dass mich das beunruhigt und ich dann frage, mit wem ich darüber ins Gespräch gehen kann. Und das bringt mich aus meiner Gelassenheit und meinem Gleichmut raus und erfüllt mich manchmal mit großen Sorgen. Dann frage ich mich, habe ich alles getan, was ich tun konnte in dieser Situation, um Zufrieden und Ausgleich mit unserer natürlichen Umwelt beizutragen, um mein Menschsein auf dieser Erde zu rechtfertigen, als Co-Kreator, Mitschöpfer, der eine wunderbare Ausgangslage mit zahllosen Wundern anvertraut bekommen hat. Was habe ich daraus gemacht in meinem Leben? Was macht das alles mit meinem Leben? Diese Wechselbeziehung, das ist etwas, was mich da beschäftigt. Und vor allem, wo bleibt die Möglichkeit, mitfühlend zu sein mit all den anderen Wesen angesichts einer an Besessenheit grenzenden, verblendeten Umgebung? Also, ich möchte nicht urteilen, aber es lastet schwer auf mir, dass angesichts dessen, was wir sehen können, angesichts unseres Vertrags mit dem Leben, was wir da tun, gemeinsam, alle zusammen. Wo verlässt uns die Einsicht? An welcher Stelle? Wo sollte auch in unserem Leben mal ein Stück Holz herunterfallen, um uns zur Besinnung zu bringen? Ich bin da in vieler Hinsicht ratlos und frage mich, er sagt, der Klang des Holzes ist nicht etwas anderes in seinem Gedicht. Dieser Klang des Holzes ist irgendwie allumfassend. Alles, das Schöne und das Schaurige, sind in diesem Holzklang enthalten. Wie kommen wir damit klar? Was lässt uns das akzeptieren, dass alles in diesem Klang des Holzes drin ist? Ähnlich wie mit der einen strahlenden, glänzenden Perle, die das ganze Universum umfasst, die für mich immer deutlich wird in dem Bild unseres Planeten als kleine blaue Kugel von einem Saturnmond aus angeschaut, auf schwarzem Grund ein blaues Glänzen, und in dieser blauen glänzenden Perle ist all das drin, womit wir und ich uns täglich rumschlagen. Wie können wir das an uns herankommen lassen? Wie können wir das fühlen? Wie können wir da mitgehen? Er sagt, meine Umgebung ist nicht außerhalb der Dinge. Meine Umgebung ist nicht außerhalb der Dinge. Berge, Flüsse und die große Erde. Alle offenbaren des Dharma-Königs Körper. Wenn mein Körper der Dharma-Königskörper ist, wie ist es dann mit meinen Gefühlen? Wie ist es dann mit meinem Auf und Ab? Wie ist es dann mit meinen Freuden und Verzweiflung? Gehören die alle zum großen Dharma-Körper dazu? Ist der Dharma-Körper überhaupt irgendetwas, was von mir verschieden ist? Das frage ich mich. Ich habe selber versucht, einen kleinen Vers zu machen. An den Gestaden der Wirklichkeit, aus dem grenzenlosen Meer der Wirklichkeit, steigst du, o allumfassende Anmut, anfanglos und ohne Ende in mein Alltagsleben hinein. Du schaust auf mich mit tausend Augen, berührst mich schon, bevor ich dessen gewahr werde, mit den unendlichen Wundern des großen Lebens. Lange bevor mir deine empfindsame Hand bedeutet, dass du und ich nicht verschieden sind. Alles von dir lebt in mir. Alles von mir lebt in dir. Bewahrt im grenzenlosen Spiegel deines Nichtseins. Das Fassbare und das Unfassbare umfasst du mit Leichtigkeit und spendest so fühlbare Geborgenheit. Ich spüre, wie deine zeichenlose Zärtlichkeit aus tiefgründiger Liebe aufsteigt und mich in das ewige Feld des Stirb und Werde hineinzieht. So verharre ich, mir selbst eine Insel bleibend, ehrfürchtig darin, umgeben von den Wogen eines freundlichen Universums und schmecke deine Unsterblichkeit. Auftauchend aus dem Meer des unendlichen Potenzials teile ich in dankbarer Andacht deine zugewandte, ewige Gegenwart.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.